Lippen. Ich wurde so oft an die Wand gepresst, dass ich irgendwann einfach keine andere Wahl hatte, als mich zu entspannen. Weil viele Leute mich ja immer fragen, ja, aber wie hast du es denn geschafft? Und wenn ich denen meine Tools verraten würde, würden die mich in die Klapse einweisen. Und ich weiß, was die Kraft der Gedanken macht.
Kannst du das wegdenken?
Ja, ich kann sehr viele Dinge wegdenken. Und ich sage nicht immer, dass ich an allem schuld bin, wenn Dinge passieren. Aber alles ist Resonanz. Wenn ein verrückter Mensch neben mir läuft und mich angreift, dann frage ich mich, was hat uns beide dazu bewegt, zum gleichen Zeitpunkt auszugehen? Und was passiert, wenn wir die anderen von der Schuld befreien? Sind wir auf uns selbst gestellt? Und das tut weh und ich wünsche allen diesen Schmerz.
Hallo, du lebensmutiger Mensch da draußen. Wie schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich habe heute eine sehr, sehr besondere Gästin in meinem Podcast und ja, möchte dir an dieser Stelle eine Frage stellen. Bist du bereit für eine Menge Wahrheit über das Leben und deine eigene Verantwortung, aus deinem eigenen Käfig herauszukommen? Anastasia Umrig sitzt seit ihrem zweiten Lebensjahr im Rollstuhl und schafft es immer wieder, sich trotz ihrer Einschränkungen frei zu fühlen. An dieser Stelle möchte ich unbedingt erwähnen, wie viel mir dieses Gespräch bedeutet. Ich glaube, es ist schon jetzt eine meiner Lieblingsfolgen für dieses Jahr. Ich hoffe, dieses Gespräch wird auch für dich so bereichernd wie für mich. Für alle, die neu dabei sind, ich bin Anna, ich bin Moderatorin, Mentorin und Podcasterin. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die auf der Bühne ihres Lebens stehen. Und nun viel Vergnügen mit Anastasia. Anastasia ist Mentorin, Autorin, Podcasterin, spirituelle Wegbegleiterin und vor allem eine beeindruckende Frau, die sagt, was sie denkt. Klar, frei und echt. Sie bezeichnet sich selbst und ihren gleichnamigen Podcast als Mindpunk. Ich bin sehr gespannt auf genau dieses Thema und diese Erklärung. Und freue mich unglaublich, dass du heute da bist, liebe Anastasia. Bühne frei für Anastasia Umrig. Dicken Applaus. Tobenden Applaus, mein liebes Publikum.
Oha. Ja, oha. Danke für die Einladung, Anna.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir müssen tatsächlich an der Stelle sagen, ich glaube, das ist unser dritter Versuch. Ne? Irgendwas stimmte immer nicht. Mhm. Mal war das der Freitag, der 13. Mal war das die Baustelle. Nee, ich glaube, das war am gleichen Tag. Ein paar Hindernisse haben wir tatsächlich schon überwunden, auch technische. Und ich kenne ja von dir auch die, deine Gedanken manchmal, die verfolge ich durch deinen Podcast und so weiter. Hat das einen bestimmten Sinn, warum manche Dinge schieflaufen? Was denkst du?
Ich glaube, manches ist, es gibt verschiedene Ebenen, wenn Dinge nicht funktionieren. Ich vertraue darauf, dass ich Dinge nicht immer nachvollziehen muss, sondern dass sie manchmal so sind, wie sie sind. Ich hatte gerade gestern so ein Erlebnis. Ich bin zu einem Termin gefahren und da ging alles schief, was schief gehen konnte. Ja, also es hat nicht stattgefunden. Angeblich haben die mich angerufen und die haben mich nicht erreicht. Blablabla. Jedenfalls habe ich mich total geärgert, weil der Weg dahin war sehr lang. Und ich habe einfach ein paar Stunden verloren von dem Tag. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt die Wahl, mich entweder zu ärgern und mich da so festzubeißen, dass es nicht funktioniert, oder ich lasse das schnell los, also schneller die Hände öffnen und das von mir gehen lassen, weil dieses Gefühl drin zu hängen, dass etwas nicht funktioniert, lässt die Energie immer stocken. Und ich arbeite viel mit Energie. Und jetzt zu deiner Frage, ich verstehe nicht immer alles. Und ich glaube, vieles können wir auch einfach nicht nachvollziehen. Und da ist auch die Frage, ob wir es müssen, weißt du? Muss ich alles verstehen, womit ich nicht einverstanden bin? Mhm. Und ich glaube, nein. Mhm. Und manches löst sich auf. Und dann sagt man so, deshalb, na Gott sei Dank, das dritte Gespräch war ja viel besser. Oder man sagt, ich habe es immer noch nicht verstanden. Das dritte Gespräch war nicht so gut, aber jetzt ist auch egal. Ja, also so dieses, ich habe viel gelernt in meinem Leben zu sagen, Jetzt ist doch egal. Ist doch egal. Mhm.
Du bist gelassener geworden, wenn ich das jetzt so übersetze. Und gab es in deinem Leben, also im Laufe deiner ganzen Leben und Lebenskrisen, über die du gar nicht mehr so gerne redest, da kommen wir gleich auch noch zu, gab es irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, so und jetzt stelle ich alles auf den Kopf, ab jetzt läuft alles anders und jetzt an diesem letzten Beispiel, dass du dann irgendwann mal gesagt hast, so ich steige jetzt aus, ich versuche die Situation nicht zu kontrollieren, ich versuche einfach eine andere Perspektive einzunehmen. Ich versuche so hinzunehmen. Gab es diesen einen Moment oder ist es so ein schleichender Prozess gewesen?
Ich glaube, diesen einen Moment gab es nicht. Es war eher wie so eine Art Entwicklung von meinem Leben. Ich wurde so oft quasi an die Wand gepresst, dass ich irgendwann einfach keine andere Wahl hatte, als mich zu entspannen, als freizugeben, als zu sagen, ist doch egal. Weil, weißt du, ich habe so oft in meinem Leben erlebt, diese Situation von da darfst du nicht hin, das ist nicht möglich, wieder eine Absage, das hat wieder nicht funktioniert, da komme ich nicht hin, weil dann Stufen sind, weil ich mit dem Rollstuhl unterwegs bin. Und immer wieder so eine Art Wende vor mir, ja. Und irgendwann hast du nur diese Wahl, entweder ich versteife mich und werde wütend und verzweifelt und grumpy und böse, oder ich sage, ach, fuck it. Und dann läufst du einfach so, okay, da sind Stufen, aber das Café ist bestimmt eh blöd. Ja, also so ein bisschen, also einfach auch ein bisschen so eine Coolness entwickeln, aber gar nicht, weil ich so cool bin, sondern weil ich so geizig bin mit meiner Wut und mit meiner Energie, die in die falsche Richtung geht. Und seitdem hat sich mein Leben verändert. Weil seitdem bin ich entspannter, das ist das eine Gute, aber das andere ist, dass mir scheinbar, ich glaube, das ist gar nicht so, aber es scheint mir so, mehr gute Dinge passieren, weil ich nur gute Dinge sehe oder eher positive Dinge sehe. Und dadurch sehe ich zum Beispiel so eher 70% Gutes und 30% das nicht so Gute, und das lasse ich dann aber schneller wieder gehen. Und dann ist es nicht mehr, hat es nicht mehr so ein Gewicht in meinem Leben. Ich glaube, das ist einfach nur eine Wahrnehmungssache. Weil mein Leben ist nicht besser als das von den anderen, ganz ehrlich, das glaube ich nicht. Aber ich habe.
Und schon gar nicht schlechter. Schon gar nicht schlechter.
Genau, ja. Besser oder schlechter, das weiß ich gar nicht. Aber es hat auch wieder so eine Bewertung, ne? Aber ich entscheide mich, das Gute zu vermehren. Oh, das macht mir Spaß, das mache ich. Und das, oh, das nervt. Naja, dann gebe ich nicht so viel Energie rein in die Gefühle und in dieses Versteiftsein und ja.
Es ist ja auch eine große Kunst, ich meine, dass das nicht an einem Erlebnis festzumachen ist, ist fast nachvollziehbar, dass es so ein Prozess ist. Was hast du bewusst dafür getan? Also war das eine bewusste Entscheidung? Also das hast du ja auch gesagt gerade, du steigst manchmal auch bewusst einfach aus und suchst keine Erklärung mehr. Also wenn ich jetzt mich in unsere Zuhörerinnen reinversetze und da sitzt jetzt jemand und kommt gerade aus dieser blöden irgendeiner Situation nicht raus und dann hört man das und denkt ja, dann sieh das Gute und versteif dich nicht und steig aus. Versuchen wir da so ein bisschen tiefer reinzugehen. Wie einfach oder schwer ist es? Und ich meine, du bist jetzt aufgrund deiner körperlichen Einschränkung, du sitzt im Rollstuhl, das können wir gleich vielleicht auch ein bisschen beschreiben und erklären, was das für dich bedeutet. Und wenn du jemand bist, der sagt, ich wollte jetzt unbedingt in dieses Café und dieses blöde Café oder wie auch immer, der dafür zuständig war, hat nicht daran gedacht, dass ich mit meinem Rollstuhl da durchkomme. Wie findet man immer wieder, und ich könnte mir vorstellen, diese Situationen wiederholen sich bei dir ja immer wieder, immer wieder. Wie findet man irgendwann aus dieser Wut und aus diesem Unverständnis und aus diesem, ja, auch vielleicht aus der Opferrolle, so, warum ich, also wieso ich, warum passiert das mir? Wie kommt man da raus? Und das kann man ja übertragen, wahrscheinlich auf jede Kleinigkeit, ne? Weil viele von uns stecken in irgendeiner blöden Situation, können sich vom Mann nicht trennen, von der Frau nicht trennen, sind unglücklich. Und das ist immer der andere schuld oder der Besitzer des Cafés in deinem Fall. Mhm. Wie kommt man also richtig aus dieser Situation raus, ohne dass wir sagen, ja, ändern doch die Perspektive? Ich glaube, das fällt vielen Menschen unheimlich schwer.
Naja, weißt du, ich meine, du hast gesagt, ich soll in die Tiefe gehen. Die Tiefe ist im Grunde genommen eher andersrum. Es ist die Weite. Ja, also, was meine ich damit genau? Wenn Probleme da sind oder bestimmte Situationen im Leben, dann sind sie da, weil du mit dem Gesicht an der Wand stehst. Und dann siehst du halt nur die Wand vor dir. Wenn man sich aber umdreht und überhaupt, die Wand bleibt ja immer noch da, aber die ist hinter dir. Und dadurch ändert sich deine Perspektive und da hast du überhaupt einen Blick auf das Ganze. Du hast überhaupt die Möglichkeit wahrzunehmen, was bietet mir dieser Raum, das Leben, denn noch? Und diese Entscheidung und dass ich weiß, das hört sich so salopp und einfach und so vielleicht schon fast zu motivationsmäßig an, meine ich aber gar nicht, sondern wirklich sich zu trauen, den Blick zu heben. Welche Perspektiven habe ich denn noch? Lass uns doch mal ein Beispiel nehmen, ganz konkretes, ein ganz typisches in der Krise oder in diesem engen Gefühl ist eine Beziehung. Ja, sind wir mal bei dem Thema Beziehung. Das ist so das Typischste überhaupt oder eine Freundschaft. Man hat diese eine Freundin und man will sich eigentlich trennen, weil man merkt, das wird nichts mehr. Ja, so das ist, es gibt mir einfach nichts mehr und es ist langweilig. Unsere Freundschaft besteht nur aus, keine Ahnung, shoppen gehen und Pizza essen. Das ist nicht nährend. So, was passiert dann? Dann kommen die Ängste. Das heißt, man steht mit dem Gesicht vor der Wand und das, was man sieht, ist, oh mein Gott, dann bin ich einsam. Oh mein Gott, dann habe ich die Freundschaft aufgegeben. Das heißt, ich habe nicht durchgezogen. Ich bin über 30 oder 40. Wo finde ich denn neue Freundinnen? Und überhaupt, ich bin ja so alleine und ich bin ja so verlassen und ich bin ja so ein Opfer.
Verstehen.
Selbst diese eine Freundschaft ist gescheitert. Und wenn diese eine Freundschaft, weil wir schon seit 20 Jahren uns kennen, wenn die schon scheitert, wie soll ich denn überhaupt in diesem Leben klarkommen? Das ist ja das Denken dahinter. So, wenn man sich dann aber traut, die Augen zu öffnen und sagt, ich bin bereit für meine Entwicklung. Weil die Krise, die sogenannte, also dieses Gefühl von Enge, die kommt, weil die Leute sich verweigern, sich zu entwickeln. Und sich weigern, sich energetisch und in ihrem Leben auszubreiten und auszuweiten. Wenn die sich versteifen auf, ich bin so dick, ich bin so behindert, ich bin so eine Ausländerin, ich bin ja eine Frau, ich habe keine Möglichkeiten, bla bla bla. Ich habe ja 3 Kinder, wie soll ich mich von dem Typen denn trennen? Ja, wenn diese ganzen Stories kommen, dahinter ist wirklich immer, natürlich, es ist nicht immer leicht, ich habe nicht gesagt, dass es leicht wird, aber es ist immer eine Möglichkeit, sich zu entwickeln. Und entwickeln bedeutet, neue Perspektiven einzunehmen und auch den Mut zu finden, sich selber zu begegnen, aber auch die anderen anders zu sehen. Und weil die Leute sich weigern, und das kenne ich von mir auch, und auch von vielen Menschen mit Behinderung, ganz ehrlich, wir haben ja alle ein gleiches Leben zum Beispiel. Und ich kann zu jedem Menschen, der mir auf der Straße begegnet, sagen, oh, jetzt guckt er mich schon wieder an, weil ich behindert bin. Oder ich kann sagen, ey geil, ich habe heute einen guten Lippenstift. Gott sei Dank werde ich angeguckt. Es ist eine Perspektive, verstehst du? Warum? Und viele glauben ja, die werden angeguckt, weil.
Genau, aus den genannten Gründen. Ich bin zu dick, zu klein, zu groß, genau, zu was auch
genau.
immer.
Vor allem Menschen mit Behinderung erzählen sich permanent diese Opferstory.
Diese Opferstory.
Ja, dann dreh das doch um. Ich erlebe das doch genauso. Aber dreh die Story um und auf einmal stehst du auf der Bühne und dann gucken dich die Leute ja eh an und dann denkst du, ja bitte, guck mich an. Ich habe mir heute Morgen Mühe gegeben, damit ich angeguckt werde. Ist nur eine andere Perspektive. Es ist nichts anderes. Und natürlich dahinter, im Backstage, hinter der neuen Perspektive, steckt sehr viel Schattenarbeit. Sehr viel.
Ich habe bei dem Stichwort stell dich auf die Bühne, bin ich natürlich sofort dabei, weil ich letztendlich tatsächlich hier das Gleiche tue oder sehr oft. Ich sage den Leuten immer, kreier dir deine Bühne und da begegnest du dir selbst auf eine ganz neue Art und Weise, wenn du es richtig meinst, wenn du es ehrlich meinst, wenn du es wirklich für dich selber machst und nicht für den Applaus.
Ja.
Und dieses auf die Bühne gehen, genau über die Bühne wollte ich mit dir sowieso auf jeden Fall nochmal sprechen. Mhm. Und das machen wir auch. Aber bevor wir das tun, würde ich gerne über deine Bühne sprechen. Und die heißt in deinem Fall Mindpunk. Mhm. Das hat sowas Rebellisches und sowas Revolutionäres. Und ich würde dich gerne erstmal nach dem Begriff, nach dem Ausdruck fragen. Mhm. Warum Mindpunk und was bedeutet genau das für dich?
Weißt du, für mich ist Mindpunk eigentlich wie so eine Art Skalpell für alte Wunden, damit das endlich abfließen kann. Es ist wie eine Öffnung von einem Ballon. Wie so ein Wasserball, weißt du, einmal reinpieksen, damit es abfließen kann. Und weil ich bin es wirklich leid von diesen ganzen Stories, die wir uns erzählen, einfach nur, um nicht weiterzugehen, um nicht zu entwickeln, um keine Entscheidung zu treffen, aus Angst vor bewertet werden, aus Angst zu scheitern und aus Angst alleine dazustehen. Und ich bin es einfach leid. Ich bin es leid, über Träume, Visionen, gute Ideen, wirklich gute Ideen zu hören. Und dann frage ich, ja, und wann geht's los? Oh, und dann gehen die ganzen Entschuldigungen los, ja. Ich will nicht sagen ausreden, weil die Gefühle sind ja echt, also dahinter sind die Emotionen ja echt. Ich möchte das nicht so abtun als, ja, die Ausreden. Also ich nehme das schon ernst. Ich kenne das ja auch. Ich kenne das doch auch alles. Und trotzdem, ich bin selber zu mir auch so, dass ich denke, ganz ehrlich, die Uhr tickt. Die Uhr tickt. Wann willst du das machen? Ein Business zu kreieren dauert. Es dauert einfach ein paar Jahre. Eine Beziehung anzuziehen. Also es dauert einfach alles. Und wann willst du dein Leben beginnen zu leben? Ja, Leute erzählen jahrelang über, ja, und dann bin ich dann und dann. Ja, wann beginnst du denn mit dem ersten Schritt? Der erste Schritt, der ist der Mindpunk-Weg. Wirklich dieses mit Klarheit, guter Intention und einem rebellischen Mindset auf jeden Fall, aber nach vorne gehen und sagen, ich bin wirklich, wirklich bereit, meinen eigenen Weg zu gehen.
Das bedeutet, die begegnen, ich vermute, überwiegend Frauen wahrscheinlich. Arbeitest du überwiegend mit Frauen in deinen Mentorings oder gibt es da auch schon mal ein paar Jungs, die dich finden?
Also ich arbeite auch mit Männern, aber Männer arbeiten nicht so gerne mit mir. Weil ich bin eher, ich glaube, die können mich nicht einschätzen oft und ich bin einerseits zu weiblich, aber gleichzeitig zu doll in meiner Energie für viele. Und deswegen eher mit Frauen, genau.
Also sehr direkt könnte ich mir gut vorstellen und klar, nein, in der Aussage, in der Aussprache.
Ja.
Das bedeutet, du begegnest Frauen, überwiegend Frauen, die scheinbar Träume haben, große Träume, bezogen auf das Business, vielleicht auch private Träume und schaffen es nicht, ohne jetzt in deinem Fall, deine Begleitung, irgendwie einfach mal den ersten Schritt zu machen. Ich habe jetzt auch gerade in meiner Arbeit, weil ich auch Frauen begleite, also ich habe übrigens manchmal auch Männer da, die sich von mir begleiten, aber es ist auch immer schwieriger, muss ich wirklich an der Stelle sagen. Es ist immer so ein bisschen Spannung dazwischen. Mhm. Ich habe tatsächlich manchmal auch Leute, die noch einen Schritt davor sind. So dieses, ich will, aber ich weiß gar nicht was. Also gar nicht so, ich will das und zeig mir den Weg, sondern irgendwas ruft mich, keine Ahnung, wie das geht. Wie höre ich auf meine innere Stimme? Hast du sowas auch? Also und wenn, dann wie gehst du sowas an? Also Leute, die einfach komplett noch nicht mal lost sind, sondern die wissen schon, ich muss irgendwo hin in irgendeiner Richtung, aber die Richtung ist mir komplett unklar.
Ich bin tatsächlich einen Schritt weiter. Ich arbeite nicht mehr mit Menschen, die nicht wissen, was sie wollen. Das habe ich früher gemacht, als ich die Menschen in der Krise begleitet habe. Da gibt's auch Methoden, das zu machen, die in die Klarheit zu begleiten, aber das ist nicht mehr so mein Weg, weil ich, das dauert mir zu lang. Ich bin eher schon für Leute, die genau wissen, was sie wollen. Mhm. Also, die quasi schon, eigentlich, die sehen schon das Endergebnis, und die sind schon losgegangen. Und was passiert dazwischen? Und der Weg dazwischen, das ist ja die Hauptarbeit. Weil viele glauben, der Anfang ist das Schwierigste. Und das stimmt leider nicht. Ich glaube, die Leute beginnen nicht, weil die wissen, wie schwer die Mitte ist. Mhm. Ich habe ja sogar die Überzeugung, die meisten Menschen wissen ganz genau, was sie wollen. Ich glaube dir nicht, wenn die sagen, weiß ich nicht. Ich glaube das nicht. Mhm. Und das sage ich dann auch. Und wenn man das sagt, ich glaube es dir nicht. Was meinst du, was dann alles für Irritation?
Ja, so Triggerpunkt, ja. Nummer, natürlich, ja, erstmal, ja, wie jetzt? Ja.
Genau, Irritation, genau. Wut, man glaubt mir nicht, wie kannst du nur, du nimmst mich nicht ernst. Mhm. Und diese Minuten dann auszuhalten, glaub mir, danach kommt die Klarheit. Deswegen, wenn Leute mir sagen, ich weiß gar nicht, was ich will, ich sage, ich warte noch 5 Minuten, es kommt gleich. Glaube ich ja nicht.
Und, interessant.
Ja, und es kam bisher immer was. Und dann so, oh mein Gott, ich habe es ausgesprochen. Immer.
Ja, interessant.
Wirklich immer. Und ich glaube, wenn Leute sagen, ich weiß es nicht, dann gibt es 2, 3 Entscheidungen, die sie nicht treffen wollen. Zum Beispiel Umzug oder Trennung oder sonst irgendwas. Und diese Entscheidungen vermeiden sie, weil das sehr weh tut. Und deshalb wissen die nicht, was sie wollen.
Also eher eine Vermeidungsstrategie und dahinter verbirgt sich ganz viel.
Yes.
In die Schublade gesteckte, abgeschlossene, im Keller versteckte Sachen.
Ja.
Genau. Genau. Ja, stimmt. Du hast recht. Ich konnte mich gerade reinversetzen. Gerade dann, wenn es nur so private Dinge geht, vielleicht wirklich Beziehungsarbeit geht und Mama und Papa und diese ganzen Dinge. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es genauso läuft. Ja, also beziehungsweise ich weiß das natürlich auch entweder bei mir selbst oder bei meinen Leuten, mit denen ich hier zusammen manchmal den Weg gehe. Mein Punk nochmal. Mein Punk. Du hast gerade gesagt, jeder weiß, was er will. Jeder hat eigentlich auf dem Schirm, was er will. Da muss man noch ein bisschen reingucken. Was ist dein Traum? Kannst du uns das sagen, wenn du das verraten möchtest? Wir sind ja alle auf dem Weg. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, Anastasia hat ja schon viele Träume erreicht. Ganz, ganz klar. Aber auch du hast sicherlich einen Traum. Und wo geht's da bei dir noch hin?
Ja, also ich habe sehr viele Träume tatsächlich. Und der nächste Traum, den ich habe, der ist aber wirklich so groß.
Wow.
Das ist so groß, dass ich selber manchmal denke, ob ich diesmal nicht ein bisschen zu weit gehe. Ich weiß nicht. Ich habe auch meine Zweifel. Ich würde sehr gerne ein eigenes Retreat-Center haben in Spanien. Am liebsten in Spanien. Ich bin aber auch offen für Frankreich, ne? Also. Genau, aber ich denke,
am besten Südfrankreich, ja, Côte d'Azur, ja, klasse, ja, genau.
Genau, also
in Cannes irgendwo.
Ich hätte wirklich gerne einen Ort, wo Menschen hinkommen können und dass ich nicht mehr viel reisen muss und irgendwo hindüsen muss. Und ich möchte wirklich ein ruhiges Leben führen. Ne? Ich möchte einmal die Woche Reels und Podcasts aufnehmen, ja, gerne, aber den Rest will ich Ruhe haben und mit Menschen wirklich arbeiten. Und das ist das, was ich möchte, weil ich möchte Menschen wirklich in die Tiefe begleiten mit meiner Arbeit, mit meinen Tools, mit Atemarbeit, mit Aufstellungsarbeit, mit Psychedelika und dass die Leute wirklich ein Gefühl von Freiheit erfahren. Und das ist das, das sind so meine Ziele und meine Wünsche. Ich bin gespannt, ob ich das erreiche.
Das heißt, du wärst in dem Fall auch nicht nur bereit, sondern auch dein Traum wäre, deinen kompletten Lebensort auch dahin zu versetzen.
Ja.
Wo du dann...
Ja, ich wäre auf jeden Fall bereit zu gehen, ja. Und das bereitet mir natürlich auch, weißt du, meine Gedanken, Sorgen, wie soll ich das machen als jemand, der so körperlich abhängig ist? Ich bin ja von so vielen Faktoren abhängig, von einem funktionierenden Rollstuhl, von Personal, was mir hilft. Ich habe sehr viele Faktoren und gleichzeitig habe ich eine Stimme in mir, die sagt, warte ab, es kann klappen.
Es kann klappen. Ja. Das heißt, du würdest dann auf jeden Fall ein paar Leutchen mitnehmen müssen, also Personal, beziehungsweise dann neues Personal suchen, was ja schon wahrscheinlich mit Trennung zu tun hat. Deine Familie verlassen, deine Freunde aus deinem geliebten Hamburg, wo du herkommst.
Genau.
Wow, okay. Mhm. Gut, hättest aber auch da Leute, mit denen du eine Sprache sprichst, also jetzt nicht Spanisch, sondern die tiefe Sprache der Seele.
Genau. Ja, ich habe einfach ein ganz tiefes Commitment mit meinem eigenen Lebensweg. Und ich hatte gestern gerade auch eine Podcast-Aufnahme und dann habe ich auch gesagt, dass einerseits Gute und gleichzeitig Traurige an meinem Lebensweg ist. Ich habe sehr viele Freunde, gute Kontakte, tolle Menschen, aber alle wissen, und ich weiß es auch, ich würde alle verlassen, wenn es nicht zu meinem Lebensweg passt. Und weil ich bin so connected mit meiner Lebensaufgabe, ich weiß sie inzwischen. Und das ist eine harte Nummer. Das ist ein ziemlich harter Weg, zu wissen, ich habe einen Ruf. Und das ist nicht mehr ein Ruf, sondern das ist ein Commitment mit dem Ruf. Und dieser Ruf bedeutet, dass ich manchmal hohe Preise zahle.
Verstehe.
Ja.
Das ist so eine Art, also du bist tief in dem Gefühl der Verantwortung für deine innere Stimme und sagst, ich habe meinen Lebensweg, meine Lebensaufgabe inzwischen erkannt und ich bezahle auch hohe Preise, um diesen Lebensweg zu erfüllen, um wahrscheinlich, also ich vermute es nur, aber um wahrscheinlich dann anderen Menschen zu helfen. Letztendlich.
Genau.
Oder auch dir zu helfen. Was wäre deine primäre Erklärung?
Ich glaube, es gibt keine Trennung dazwischen. Wenn ich nicht helfe, geht es mir nicht gut. Ich glaube, das ist eher der Punkt.
Verstehe.
Also ich tue das für andere und gleichzeitig für mich, ja.
Ja, cool. Zurück zu meinem Thema Bühne. Mhm. Das haben wir so ein bisschen gemeinsam. Ich weiß, dass du denn auch hast diesen Ruf nach Bühne. Und jetzt in meinem Leben war das so lange da, dieser Ruf nach Bühne. Und die Bühne ist mir hinterhergerannt. Die hat sich quasi vor mich hingeworfen und habe dann einmal gesagt, Anna, geh doch drauf und so. Und dann hab ich mich manchmal ein bisschen versteckt aus bestimmten Gründen. Und mit meinen Ende 30, jetzt bin ich 45, habe ich mir irgendwann mal eingestanden, mein Gott, Anna, jetzt mach doch mal einfach und fertig da. So schief kann es ja gar nicht werden. Mhm. Beziehungsweise auch diese Entscheidung zu treffen, das hattest du ja gerade selbst auch erzählt, die Entscheidung zu treffen. Jetzt übernehme ich auch die Verantwortung für den inneren Ruf, vielleicht wird es ja gut. Und es geht gar nicht darum, dass es mir egal ist, was andere sagen, sondern dass ich trotzdem einfach diese Verantwortung übernehme und sage, okay, es kann was Gutes daraus werden, sowohl für andere als für mich. Mhm. Wie würdest du das bei dir beschreiben? Hattest du manchmal auch diese Zweifel, mache ich das für mich, mache ich das für den Applaus, ist die Stimme von innen, ist die Stimme von außen, welche Rolle spielt mein Ego dabei? Diese Frage hätte ich an dich.
Auf jeden Fall, die habe ich immer noch. Also diese Illusion oder Hoffnung, Idee, irgendwann hört es auf, dieser Zweifel und so, es wird nicht aufhören. Es wird.
Schade, Anastasia.
Sorry, es wird nicht aufhören. Also zumindest glaube ich das. Also wie findet man am besten heraus, ob das Ego ist oder nicht? Also erstens glaube ich, ist es in Ordnung, wenn Ego dabei ist. Weil Ego hat auch Power. Also ohne Ego, ganz ehrlich, ohne Ego würde ich mich nicht vor der Kamera setzen und irgendwas erzählen oder mich nicht schminken. Würde ich nicht machen. Stimmt. Ich schminke mich doch nicht, weil ich so ein spiritueller Mensch bin. Sondern ich schminke mich, weil ich schön gefunden werden möchte.
Ja,
ganz einfach. Ja. Also, die Frage ist immer wieder bei der Arbeit, die man macht, würde ich es auch tun, wenn da nur 3 Leute im Publikum sitzen oder 5? Mhm. Oder tue ich das nur, wenn da ab 100 sind?
Mhm. Und wie ist die Antwort?
Ich glaube, dass ich das... Ich freue mich über 230 Menschen. Ich habe auch schon vor 2000 gesprochen. Mhm. Aber ich freue mich auch, wenn da nur 10 Leute oder 5 im Publikum sitzen, weil du weißt nie, was diese Message mit denen macht. Ob sie dann dein Programm kaufen oder ob sie nach Hause gehen und sagen... Ich mache jetzt was aus. Das weißt du nie, wohin diese kleinen Wörter oder Begegnungen, ein Lächeln, ein Mini-Kontakt, wohin es wirklich fällt.
Das, was ich jetzt so ein bisschen erlebt habe bei mir und bei anderen Menschen, die auch den Ruf nach Bühne und nach diesem Applaus haben und das ist ja auch irgendwie ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, dann dürfen wir das ja auch nicht verstecken, kann man das ja auch öffentlich sagen. Also ich spüre das bei mir, je öfter es vorkommt, dass ich auf eine Bühne darf und je öfter ich... wirklich auch demütig an diese Geschichten rangehe und nicht wirklich, um erstmal auf die Bühne zu kommen. Das war natürlich am Anfang schon so ego-getrieben. Jetzt muss ich es doch mal machen. So. Und dann mit jedem neuen Auftritt und bei mir sind die Auftritte, ich moderiere meistens, ich stehe gar nicht im Mittelpunkt und das habe ich mir auch bewusst ausgesucht, diese Rolle, dass ich sage, ich gehe auf die Bühne, aber ich mache das bewusst nicht im Vordergrund, sondern ich sorge dafür, dass andere auf die Bühne gehen, dass ich diejenige bin, die andere auf die Bühne geholt werden. Genauso auch in meinem Podcast. Und da finde ich mich jetzt voll wieder, dass ich sage, ich habe zwar irgendwo auch meinen Applaus, aber der ist mir gar nicht so, also auch schön, das ist auch so unfrage, ich will das jetzt nicht in Abrede stellen, aber es ist trotz alledem, gibt es eine Sinnhaftigkeit dahinter und es wird jedes Mal, wird der Applaus, obwohl er laut ist, in meinen Ohren leiser, weil ich einfach dankbar und demütig bin. So fühlt sich das gerade zumindest mal an und ich habe tatsächlich das Gefühl, es wird angenehmer für mich und gar nicht mehr so extremst ego-getrieben. Ich habe einen Job, ich habe ihn zu erledigen und mache das für mich, ohne Frage, für andere aber auch und komme mir selbst dadurch näher, weil du ja dich mit jedem Bühnenauftritt, weil du dich ja komplett wirklich auch zeigst. Klar geschminkt, du hast recht, schick angezogen, geschminkt, das ist alles da. Auf der anderen Seite, wenn du gut werden möchtest auf der Bühne, musst du dich ja so echt zeigen, wie es irgendwie geht. Ne? Wenn du eine Rolle spielst, kriegen die Leute das auch mit. Und ohne Rolle geht's nicht. Und trotzdem, dieses Wahrhaftige zu dir, ich vergleiche meinen Weg zur Bühne mit meinem inneren Weg zu mir. Das hat Parallelen. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, total, 100%. Also je mehr du, das ist ja alles wie so ein Zusammenspiel. Wenn sich dein Leben verändert, veränderst du dich, deine Arbeit verändert sich, alles passt sich aneinander an. Weißt du, wenn ich meinen Weg mir angucke, ich habe ja ganz woanders begonnen. Und mein Punk ist meine vierte Marke, die ich angemeldet habe. Okay, also, interessant. Na, und es gibt nicht diesen einen Weg, und das mache ich jetzt bis zum Ende. Und das sage ich auch immer wieder meinen Klientinnen, die mit mir arbeiten und ihr Business mit meiner Hilfe aufbauen. Ich sage immer, verabschiede dich von der Idee oder der Hoffnung, das machst du jetzt bis zum Lebensende. Weil ich hoffe, das wird nicht so sein. Aber erlaub es dir, dich zu entwickeln mit deiner Arbeit zusammen. Und heute denkst du, oh, ich mache jetzt, keine Ahnung, Moderation. Und vielleicht denkst du in 3 Monaten oder 2 Jahren, ich glaube, ich möchte eine eigene Bühnenshow haben. Ja, es kann doch sein. Und das ist doch in Ordnung. Und sich davon zu lösen von, keine Ahnung, also ich habe ja mein Punk dieses Jahr erst gestartet und das kennt man noch gar nicht, weil ich ganz langsam die Marke einführe, weil ich mich selber mit ihr vertraut mache. Also meine eigene Marke ist wie eine eigene Persönlichkeit. Natürlich ist es ein Teil von mir, aber es hat eine eigene Persönlichkeit. Und wir lernen uns erst noch kennen. Und vielleicht wird es in 5 Jahren, werde ich diese Marke verkaufen oder es gibt weltweite Gruppen, Mindpunk-Gruppen. Wer weiß. Und sich wirklich rauszuzoomen und zu sagen, alles darf sein und ich erlaube es mir, mich zu entwickeln.
Dieses Selbstbestimmung, das hatten wir noch nicht bei dieser ganzen Reise, die du auch beschrieben hast bei deinen Klientinnen. Du hast ja gesagt, Commitment ist wichtig. Eigentlich weiß man, was man möchte und so weiter. Und der erste Schritt ist zwar wichtig, aber noch schwieriger ist die Zeit dazwischen. Das hattest du ja gerade beschrieben. Lass uns da vielleicht mal reingehen. Also Freiheit vielleicht auch verwandtes Wort in meines Erachtens nach die Selbstbestimmung. Wie siehst du das? Also wie viel Selbstbestimmung und wie viel Lust zum Machen darf man mitbringen oder sollte man mitbringen, um den ersten Schritt erstmal zu machen? Oder ist es eher eine größere Frage, raus aus dem Käfig und einfach ins kalte Wasser, in die Freiheit springen? Also muss der erste Schritt direkt so ein großer Schritt sein oder du kannst das vielleicht an einem Beispiel auch deutlich machen, vielleicht von einer Klientin. Welche Träume haben Menschen, die zu dir kommen und sagen, Anastasia, ich habe zwar das, aber ich weiß nicht, wie lege ich jetzt los?
Also ich glaube, diese großen Sprünge, die auf Social Media zum Beispiel gut aussehen, ich glaube, die sind nicht gesund. Die sind total retraumatisierend für viele. Und ich bin eher für die langsame Ausdehnung. Weißt du, manchmal möchte man ins Wasser gehen und schwimmen gehen. Und das Wasser ist arschkalt. Und es gibt Tage oder Phasen, da ist es total in Ordnung, nur die Füße kurz ins Wasser zu halten und danach schon fix und fertig zu sein und sich erstmal eine Pommes an der Bude zu holen. Ja, und dann 3 Stunden sich davon zu erholen. Und das ist okay. Und irgendwann kennt man das ja schon. Da machst du das 3, 4, 5 Mal mit den Füßen. Mhm. Und irgendwann denkst du, ach komm, jetzt gehe ich bis zum Knie. Und irgendwann sagst du, heute habe ich gute Laune. Ich kenne das Wasser schon. Ich weiß, wie sich der Boden beim Eingang anfühlt. Komm, heute versuche ich mal reinzuspringen. Mhm. Und danach sagst du vielleicht für einen Monat, ich bin fix und fertig, ich gehe dann nie wieder rein. Mhm. Aber irgendwann immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und weißt du, was dann noch sein kann? Vielleicht checkst du dann, du musst gar nicht da reingehen, sondern du darfst dir ein Boot bauen. Mhm. Du musst nicht über dieses Gewässer schwimmen, sondern du darfst es in einem Boot überqueren. Mhm. Aber das wirst du erst checken, wenn du das Wasser kennengelernt hast.
Und verstehst, dass das Meer zu groß ist vielleicht, um das selbst zu überqueren. Ja, verstanden.
Genau.
Und vielleicht braucht man da auch Hilfe. Also ich könnte jetzt kein Boot alleine bauen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Genau, aber vielleicht ist genau das der Punkt. Dann siehst du mich vom Weiten und ich sitze da entspannt in meinem Boot.
Ja, stimmt.
Und dann denkst du, hä?
Wie hat die das gemacht?
Ja. Und dann erzähle ich dir das und du baust dein Ding zusammen.
Mhm.
Verstehst du? Und diese Idee von kaltes Wasser und los geht's und alles kündigen, Trennung, bam, bam, bam. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist.
Mhm. Und wahrscheinlich auch nicht für jedermanden. Mhm.
Genau, ich bin wirklich für eine langsame Entdeckung des Umfeldes.
Mhm.
Weil das ist gesund. Du passt dein Nervensystem an das Neue an. Du bist ganz entspannt. Du guckst, du lernst dich kennen. Na, du regulierst deinen Körper.
Mhm.
Wirklich ganz easy, ganz entspannt. Und irgendwann denkst du, hey, was hatte ich denn für ein Problem vor 2 Jahren?
Stimmt.
Das verstehst du dann ja gar nicht mehr.
Ist richtig. Mir kam gerade der Gedanke, durch deinen eigenen Käfig, nenn den mal Käfig, deinen Rollstuhl. Das sprichst du ja, glaube ich, auch darüber, dass du nicht nur eine besondere Gabe, sondern ich glaube, das ist auch biologisch erklärbar, dass du ja die Sinne vielleicht etwas ausgeprägter hast als Menschen, die nicht im Rollstuhl sitzen. Kannst du das so bestätigen, dass du mehr siehst, mehr hörst, mehr spürst, fühlst vielleicht in Räumen, in Beziehungen? Wie darf man sich das vorstellen?
Ja, das ist... aber ich weiß nicht, ob das was mit meiner Behinderung zu tun hat. Ich glaube, meine Behinderung hat es mir leicht gemacht, das zu trainieren. Mhm. Weil ich mich nicht bewegen kann oder wenig bewegen kann. Hatte ich nicht so die Möglichkeit, meinen Impulsen nachzugehen. Zum Beispiel, wenn mir der Kopf juckt, da muss ich erstmal überlegen, juckt er mir wirklich doll genug, dass ich jetzt Hilfe hole oder kann ich das wegdenken?
Und so, kannst du das wegdenken?
Ja, ich kann sehr viele Dinge wegdenken.
Kopfschmerzen?
Ja. Oft.
Schmerzen?
Außer die sind zu doll. Es gibt so eine Grenze, wenn es zu doll wird, dann geht es nicht.
Ist ja geil. Okay.
Aber so leichte Schmerzen definitiv. Also ich kann mich selber sehr gut heilen. Und ich weiß, was die Kraft der Gedanken macht. Und das muss ich ja, oder konnte ich trainieren, leichter als andere, weil andere müssen da sehr viel Kraft aufwenden und sich fast schon an einen Stuhl festbinden, damit die sich nicht bewegen und ihren Impulsen folgen.
Mhm.
Und ich bin, weißt du, ich bin dadurch so kontrolliert geworden. Zum Beispiel so dieses immer wieder zum Kühlschrank gehen, das habe ich gar nicht. Mhm. Weil ich kann das gar nicht.
Verstehe.
Das heißt, ich sitze da und ich habe Ideen, Bedürfnisse Und ich überlege aber, muss das jetzt wirklich sein oder kann ich es irgendwie anders lösen?
Was bedeutet das für dich, auf Hilfe angewiesen zu sein? Ich meine, du kennst das wahrscheinlich gar nicht anders, beziehungsweise schon, wenn du per Kraft der Gedanken die Kopfschmerzen oder das Jucken am Kopf wegarbeiten kannst, kannst du schon. Aber hast du da so eine Skala? Es muss jetzt auf 9 jucken, damit ich jemanden hole, oder Kopfschmerzen, oder und steigert sich das immer wieder? Also kommst du immer weiter in deiner Fähigkeit, dass du dich entwickelst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich, es braucht Konzentration dafür. Konzentration und so ein reines Umfeld. Also ich darf jetzt einen nicht zu vollen Kopf haben, zum Beispiel mit Sorgen oder Gedanken oder To-Dos. Ja, also ich muss so ein bisschen mich vorbereiten, auch mit der Atmung, um bestimmte Dinge zu kreieren. Und das ist auf jeden Fall möglich. Und ich wurde mit den Jahren schon besser. Also deswegen glaube ich auch, dass mein Haus in Spanien irgendwann wahr sein wird. Weil ich das ja schon gedanklich permanent das berühre. Und
siehst.
Und so habe ich alles in meinem Leben gemacht, weißt du? Weil viele Leute mich ja immer fragen, ja, aber wie hast du es denn geschafft? Und wenn ich denen meine Tools verraten würde, würden die mich in die Klapse einweisen. Ja, also natürlich habe ich gemacht, ich habe Konzepte geschrieben oder so, natürlich. Aber die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt, die kannst du nicht nur durch Struktur und Konzepte erreichen. Die erreichst du nur über Energie. Und die wiederum erreichst du nur über Gedanken. Und das ist ein so ein spannendes Thema. Ich merke auch, da würde ich so gern viel mehr darüber reden noch. Leider hört sich das so abgedroschen an.
Finde ich nicht.
Aber ich fühle so, ich habe auch Beweise dafür. Und es gibt noch bestimmte Dinge, die schief laufen. Zum Beispiel hatte ich neulich einen Wasserschaden in meiner Wohnung. Mhm. Und dann habe ich schon gefragt, was habe ich so gesendet? Was ist das für eine Energie? Ja? Und dann habe ich gedacht, naja, bestimmte Dinge passieren ja eben, weil man Dinge tut. Also wenn ich mit den Gedanken permanent bei meinem Retreat Center bin, hilft mir, diese Wohnung hier Abschied zu nehmen. Ja?
Also auch da. Anastasia, beeil dich mal, sonst sitzt du bald im Wasser. Interessant.
Genau. Ah, ja, also wieder die neue Perspektive, weißt du? Wieder die neue Sichtweise.
Gedanken, Schmerzen, Impulse folgen. Ich frage mich gerade, wie das mit dem Fühlen ist. Mit dem Fühlen, auch Menschen fühlen. Fühlen im Sinne von anderer Leute Schmerzen fühlen, vielleicht auch Freude fühlen, ja. Enthusiasmus fühlen.
Ja.
Wie ist es da bei dir? Und ist das im gleichen Raum natürlich wahrscheinlich möglicher oder auch auf Distanz? Wie würdest du das beschreiben?
Wenn ich will, kann ich alles fühlen. Ich will nur nicht immer. Also nicht mehr.
Vollkommen.
Nicht mehr. Weil früher habe ich das immer benutzt, um die anderen einschätzen zu können. Und das brauche ich nicht mehr. Das habe ich nicht mehr nötig. Aber wenn mir jemand sagt, zum Beispiel habe ich eine Freundin, die hat was mit der Hüfte. Und dann hat sie zu mir gesagt, kannst du mal reingucken? Was habe ich? Ich verstehe es nicht. Und die Ärzte finden nichts. Und dann habe ich reingeguckt und habe ihr dann ihre Themen gesagt. Und sie hat dann total geweint, weil sie meinte, ja, es ist genau das, wo ich gerade stehe.
Und das die Themen waren mentaler Natur natürlich und nicht.
Ja, klar, natürlich. Klar. Also, und außer man bricht sich ein Bein, klar, dann hast du dir ein Bein gebrochen. Aber auch da die Frage, was hast du vorher für Gedanken gehabt? Ne? Also was hast du vorher gesendet? dass dein Bein gebrochen wurde. Zum Beispiel wünschen sich Menschen viel Zeit. Die sagen mal, ich wünsche mir Zeit. Oh, ich brauche eine Pause. Und dann brechen die sich beide Beine und dann sind die wütend. Verstehst du?
Verstanden. Ja, klar.
Und so, und ich überprüfe immer, wenn ich was habe ich vorher gedacht?
Das bedeutet, du bist vollkommen, ich würde jetzt einfach mal sagen, vollkommen angebunden in allen Lebenslagen oder verlässt dich diese Angebundenheit manchmal auch schon und du bist nur in der weltlichen Welt und bist einfach manchmal sauer auf dieses Hier und Jetzt und auf den Wasserschaden und auf deinen Rollstuhl und wie, also ich nehme an, sowas ist ja auch manchmal da, dass du nicht für alles eine Erklärung suchst und gerade nicht in dir. Es kann ja auch, die Erklärung kann ja auch woanders liegen, in einem anderen Menschen oder auch einfach an Gegebenheiten, dass du gerade, was du gerade auch gesagt hast, manchmal bricht man sich auch einfach ein Bein. Wie ist das? Also
Ich habe beide Anteile in mir und ich kann mit beiden gut sein. Also ich kann einen Beinbruch total menschlich analysieren. Und ich kann auch, ich kann es jetzt nicht, aber so jetzt metaphorisch gesprochen, ich kann auch ganz normal menschlichen Verband umlegen. Mhm. Ja, und ich kann einfach einen Kaffee trinken und sagen, meine Güte, es ist hier ein guter Kaffee und die Sonne scheint. Und dann gibt es.
Ohne einen Grund zu suchen.
In einer weiteren Ebene. So wie ich jetzt rede, ich bin nicht immer so privat. Ich kann auch total, weißt du, ich höre privat zum Beispiel ja auch Hip-Hop. Ich höre Ghetto-Rap.
Doch.
Ja. Und das wundern sich total viele Leute bei mir.
Ich auch, tatsächlich.
Ja, wenn ich so, weißt du, Apache höre und alle machen. Anastasia, was ist mit dir los? Ich sehe nach Jazz aus, aber ich bin eigentlich Ghetto.
Und, ja, klasse.
Ja, weißt du, ich habe total diesen menschlichen Teil. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Aber es gibt einen Anteil und der ist Gott sei Dank sehr trainiert.
Ja.
Und mit dem kann ich, wenn ich Hilfe brauche, sofort connecten. Und ich sage nicht immer, dass ich an allem schuld bin, wenn Dinge passieren. Aber alles ist Resonanz. Wenn ein verrückter Mensch neben mir läuft und mich angreift, dann frage ich mich, was hat uns beide dazu bewegt, zum gleichen Zeitpunkt rauszugehen?
Auf die Antwort wäre ich in dem Moment gespannt.
Habe ich nicht immer. Aber ja, es klar. Muss ja ein Resonanzfeld sein. Es geht nicht anders. Es gibt keine Zufälle. Warum gehe ich mit diesem verrückten Menschen zum gleichen Zeitpunkt aus der Tür? Warum? Hätte doch 10 Minuten später sein können.
Das stimmt. Es gibt, also in deinem Leben, in deinem Bewusstsein gibt es dazu immer eine Erklärung. Interessant. Ich könnte mir gut vorstellen, also hast du das Gefühl manchmal, dass du es leichter hast, dadurch, dass du im Rollstuhl sitzt? Also ich meine, das ist jetzt die gegenüberliegende Frage, wenn man jetzt die Opferrolle verlässt, also was du ja nicht hast, aber es wäre jetzt einfach zu sagen, auch warum ich und jetzt da und warum so. Die andere Seite wäre ja wirklich deine Perspektive zu ändern, sagen, die Wand einfach mal hinter sich zu lassen, zu sagen, ja, ich habe vielleicht ganz viele Vorteile. Ist das so, dass du in deinem Leben manchmal so spürst, also im weltlichen, menschlichen Leben, ja, ist sogar cool. Gibt es da so Situationen?
Also cool nicht, aber ich habe Vorteile, definitiv.
Und zwar?
Ich falle schneller auf. Also ich habe natürlich viel mit Vorurteilen zu kämpfen, dass viele Menschen erstmal mich unterschätzen. Und mir aus einer anderen Intention begegnen, als es mir lieb ist.
Verstanden.
Aber wenn sie mir zuhören, dann habe ich schneller ihre Aufmerksamkeit. Und das ist mein Vorteil, definitiv.
Ja. Genau, das Thema Bühne auch, genau.
Ja.
Du nimmst die Bühne alleine schon, wie du schon gerade gesagt hast, mit dem roten Lippenstift, und andererseits gucken dich die Leute an und du sagst, ah ja gut, das wird bestimmt aufgrund meines Lippenstiftes sein.
Genau.
Und das Thema der Perspektive wiederum, interessant. Unser, ich würde jetzt einfach mal behaupten, beider Wunsch oder sehnlichster Wunsch nach Freiheit. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, weil ich das bei dir auch irgendwo gelesen habe oder gesehen habe, schon öfter wahrscheinlich, das Thema Freiheit ist natürlich auch für dich ein großes Thema. Wie frei können wir in unserem Leben als Menschen überhaupt sein? Was denkst du darüber?
Naja, da gebe ich dir eher ein bisschen die Frage zurück oder an die Menschen, die uns zuhören. Ist Freiheit oder Unfreiheit nicht eher ein gedanklicher Konstrukt?
Mhm.
Natürlich, wenn wir über die Menschen in Palästina sprechen. Die sind unfrei. Ganz klar. Die sind eingesperrt. Die können nicht mal entscheiden, wo die arbeiten. Die dürfen ja noch nicht mal Regenwasser sammeln. Das ist für die die sind dann ja kriminell. Das ist unfrei. Die Menschen in Kasachstan, da wo ich herkomme.
Da wo wir beide herkommen.
Genau.
Ja, genau.
Weißt du, die haben oft nichts.
Mhm.
Und trotzdem habe ich dort total freie Menschen erlebt. In total alten Klamotten, in einem Haus, was wirklich marode ist. Und dann haben die eine gute Zeit.
Mhm.
Und ich habe hier in Deutschland Menschen kennengelernt, super gebildet, super attraktiv. Die haben alles.
Mhm.
Und die sind zu Tode unglücklich. So, jetzt die Frage, allein diese Beispiele.
Mhm.
Was ist Freiheit wirklich?
Mhm.
Und ich glaube, meine Beispiele haben es jetzt ziemlich deutlich gemacht. Und es ist, weißt du, ich glaube, die Freiheit ist eher so eine Art Funken in einem und die Erlaubnis, einfach mal selbst zu sein.
Hm.
Ich glaube, Menschen, die meckern, zu viel meckern, die werden auch in Dubai mit 5 Millionen Euro nicht happy sein. Siehst du ja auch an Frauen, wenn die sich so viel operieren,
mhm,
wo man denkt, meine Güte, glaubst du wirklich, es wird dann besser?
Mhm.
Oder Männer, die mit ihren komischen Autos da rumrollen, wo man so denkt, glaubst du echt, das wird besser? Ich glaube nicht. Habe ich zumindest noch nicht erlebt.
Du hattest zwischendurch mal so einen Satz gesagt, das Ego kann ja auch treibend sein. Das, mhm, kann ja auch mal positive Aspekte durchaus ausspucken für bestimmte Dinge. Nur wenn das Ego unsere sogenannte Persönlichkeit, Seele schluckt irgendwann und einfach nur alles nur noch von außen getrieben ist,
genau,
für den sogenannten Applaus, mhm, für die Aufmerksamkeit, dann ist es vielleicht gefährlich. Ist natürlich auch gerade in unserer Welt, in unserer westlichen Welt, in Deutschland auch schwierig, da diese Hemmschwelle nicht zu überschreiten, beziehungsweise diesen einen Schritt nicht zu tun. Das ist wirklich schwer.
Mhm. Ja, und ich glaube, es geht um die Harmonie.
Mhm.
Weil Ego ist eigentlich Menschsein. Und wir sind Mensch. Mhm.
Ja.
Und sind man, wir wollen Recht haben, wir wollen Dinge durchdrücken, wir wollen beleidigt sein, wir wollen gesehen werden und so. Ja, das ist sowas Menschliches. Aber in uns lebt auch etwas Höheres. Und, mhm, diese beiden Sachen ineinander zu, wirklich wie so ein Magnet zu bringen, das, mhm, ist dann die Ganzheit und vielleicht sogar Freiheit. dass nicht nur dieses Spirituelle oben ist und dass ich zum Beispiel immer nur Dinge analysiere und Energiefelder lese und dann in die Hüften meiner Freunde gucke, weißt du?
Ja.
Sondern einfach sagt, ich habe jetzt keinen Bock. Ich habe jetzt keine Zeit oder ich will mich nicht damit befassen.
Mhm. Ja, das ist ein guter Gedanke. Weil mich so ein bisschen stört in dieser ganzen spirituellen Geschichte, ich glaube, du merkst das auch manchmal kritisch an, so dieses, wir sind jetzt erleuchtet und wir gucken gar keine Nachrichten und guckt euer Netflix und ich in der Zeit, ich entwickle mich und erreiche die Dimensionennummer, weiß ich nicht. Und in der Zeit bin ich, seid ihr da am Netflixen und ich mache mein Ding und ich bin dann die, der, was auch immer.
Genau.
Und das ist irgendwie so, da hast du recht, das ist wirklich vielleicht wirklich guter Punkt, den ich so noch gar nicht gehört habe nirgendwo, dass man so eine Balance schaffen kann.
Genau.
Und so ein Netflix-Film ist echt manchmal echt geil, ja, weil man spürt mal wieder, oder?
Ja. Also weißt du, und du kannst beim Netflix gucken, die Kaulitz-Doku zum Beispiel, die ist wirklich witzig. Ich mag die.
Ich höre manchmal deren Podcast, da denke ich mir auch, bei Gott, wie witzig. Ich muss einfach mal lachen und dann mache ich die an und dann ist es witzig.
Ja, genau. Und weißt du, so währenddessen ein Eis essen und auf einmal hast du so einen Gedanken, der dich in deinem Business total weiterbringt.
Wahnsinn, ja.
Und das ist doch geil und das ist okay und du musst nicht entweder Business spirituell mäßig in weißen Kleidern und mit einer Trommel irgendwo auftauchen. Kannst du. Aber du darfst nebenbei auf dem Weg dorthin Ghetto-Rap hören.
Ich finde das geil.
Ich höre
sehr gerne von Herzen gern Curse. Ich weiß nicht, ob den das jetzt
kein Ghetto. Ja, kenne ich. Ja,
aber Curse ist mein Hero. Es ist vor allen Dingen unsere Generation, so ein schon etwas älterer Rapper.
Auf jeden Fall. Also, geil. Weißt du, so, keine Ahnung, Ghetto-Rap über Koks und Nutten und dann rede ich wieder über Energiefelder und irgendwelche Heilströme und was weiß ich.
Ja.
Und auf dem Weg nach Hause höre ich wieder Ghetto-Rap, ist mir egal. Also ich bin auch Mensch, weißt du, und dann esse ich eine Pizza.
Mhm.
So, und wenn ich will, esse ich auch Fleisch.
Ja.
Wenn ich will. Ich will nicht immer, aber ich will die Freiheit haben, auf meinen Körper zu hören. Und nicht wieder dogmatisch, Entschuldigung, ich bin jetzt spirituell.
Mhm.
Ist doch Quatsch.
Genau.
Ist doch Bullshit. Ja. Wenn mir das jemand erzählt, ne? Und ich kenne diese Leute, glaub mir, ich gehe 2 Schritte innerlich zurück.
Verstehe.
Weil die sind nicht echt. Die haben sich nur in einen anderen Käfig verpflanzt.
Interessant. Die
sind gefährlich, diese Leute. Weil, also nicht für mich, für sich selbst. Mir ist es ja egal. Also, sie können ja machen, was sie wollen.
Was sie wollen.
Aber ne.
Ja, es ist tatsächlich wieder ein Käfig.
Ja, es ist ein Käfig. Und ich habe keine Lust auf Käfige. Also, ich werde hier bestimmt nicht auf Hip-Hop verzichten, nur wenn man das nicht macht.
Und auf den gleichen Champagner, den wir am Anfang schon getrunken haben. Genau.
Ja,
Was nicht heißt, dass wir uns vollsaufen müssen und nur noch.
Genau. Weißt du, es gibt Momente, da trinke ich nur gefiltertes Wasser und benutze nur Kokosfett statt Sonnencreme. Ja. Und dann gibt es wieder Momente, dann trinke ich Champagner und denke, ist auch geil.
Ist auch cool. Hat auch was.
Ja, voll.
Haut auch die Birne weg. Genau, das ist die spirituelle Arbeit.
Ich möchte einfach wirklich auch für die Menschen, die uns zuhören, sagen, man löst sich doch von diesen ganzen Konzepten.
Ich würde, weißt du, vielleicht zum Schluss hin so ein paar Appelle will ich jetzt nicht sagen, es klingt so belehrend, aber unsere Community mehr mitnehmen, also nicht unsere beide Community, meine ich so, die Leute, die den Ursprung oder den Herkunftsursprung haben wie wir beide oder ähnlich wie wir. Weil ich manchmal auch, und das hast du gerade im Vorgespräch auch gesagt, manchmal sehe, dass die auch noch besondere Käfige sich gebaut haben aufgrund ihrer Vergangenheit. Also da schon, also wir kommen beide aus der ehemaligen Sowjetunion. Da waren, also das, alleine das war ja schon ein Käfig und innerhalb dessen waren ganz viele und irgendwie haben sich da auch alle wiedergefunden und zwar ja als Kind auch alles irgendwie cool und strukturiert und sicher und blams. Aber die Käfige haben wir erstens mitgebracht und wir sehen das an unseren Eltern und auch in unserer Generation, dass es weitergeht. Dieses Extreme, ich brauche jetzt ein Haus und das und Sicherheit und um Gottes Willen keine Beziehung brechen. Was denken die anderen? Was denken die Nachbarn? Der ist immer noch so verfangen, das kann man, glaube ich, auch von vielen Migranten behaupten, von Russlanddeutschen Familien. Insofern ist das, finde ich, das sehr heilend und sehr cool, gerade die Folge und auch die Erkenntnisse, die du zum Schluss geteilt hast, dass irgendwie beides geht. So. Wie erlebst du das, sagen wir mal, jetzt nicht nur bezogen auf unsere Community, sondern grundsätzlich auf so Gruppierungen von Menschen, die sich besonders schwer tun, weil die dann immer meinen, oh, jetzt muss ich mich hier überanpassen und bloß nicht auffallen und das und noch mehr Regularien sich aufsetzen, als eh schon in diesem Land vorhanden sind. Ja, schon. Auch gerade in unserer Zeit ist natürlich, da ist ja. Ja.
Schade. Schade um die Lebenszeit, weil die gibt dir keiner wieder. Das ist die Wahrheit. Ja. Und manche Menschen brauchen das. Also zum Beispiel, wenn ich an meine Mutter denke, die braucht das. Sie braucht diesen Käfig, in den sie sich selbst gesetzt hat und wo sie sich selbst immer wieder erzählt, ich bin nicht frei. Und sie braucht das. Und das ist okay. Manche Menschen brauchen es aber nicht, aber die tun so, als hätte sie jemand Fremdes eingesetzt. Und das ist es. Und da lade ich wirklich alle mal ein, ehrlich zu werden, zu sagen, habe ich mich nicht vielleicht doch selbst da eingesetzt?
Jawohl. Ja. Genau. Und nicht mit Schuld und Anschuldigung umherziehen, genau, sondern einfach mal sich selbst kritisch hinterfragen.
Ja. Und was passiert, wenn wir die anderen von der Schuld befreien? Sind wir auf uns selbst gestellt. Und das tut weh. Und ich wünsche allen diesen Schmerz. Weil dann bist du frei. Wenn du den Schmerz fühlst und die Verantwortung nimmst, bist du frei. Ja. Was ich nochmal betonen möchte, ist einfach, die Zeit gibt dir einfach nie wieder jemand. Und ich denke, deine Community ist, die sind so in unserem Alter zwischen
500 und älter tatsächlich, komischerweise, auf unser Alter und älter.
Ja, bei mir auch tatsächlich. Ja. Ja, weil die Leute suchen und die Älteren vor allem.
Ja, das stimmt.
Gerade die Älteren, ihr wisst, die Zeit kommt nicht mehr wieder.
Ja,
und genau. Deshalb beweg dich. Beweg dich.
Bau dir ein Boot. Ich sehe dich gerade da sitzen. Ich habe einen bestimmten See vor Augen. Ja. Wir sind, ich habe jetzt gerade dadurch, dass wir über unsere Vergangenheit gesprochen haben, ich bin aufgewachsen. Unser Haus war so am Ende der Straße und gegenüber unserem Haus war ein See. Da bin ich aufgewachsen. Wow. Wahnsinn. Und ich sehe dich genau auf diesem See, auf meinem See, in deinem Bötchen sitzen, erleuchtet. Du hast irgendeine Lichtquelle in der Hand. So, und das gibt mir irgendwie so richtig schön, so ein schönes Gefühl und Ruhe und dann denke ich mal, irgendwann schwimme ich nicht nur dahin, sondern ich pack die alle ein. Anastasia, lass dir uns alle ein Riesenschiff bauen und komm mit auf See.
Ja, so, genau. Kommt, Leute. Weißt du, und dann sage ich, ey, Leute, bewegt euch alles mal. Okay. Genau. Komm jetzt aus diesem Drama-Ding raus. Und dann können wir wirklich erstmal aus der Ruhe überlegen, wie bringen wir denn die Zeit bis zu unserer Beerdigung um?
Ja, genau. Mehr ist es doch gar nicht. Also so wichtig ist es, Das ist ja, ja, das hilft mir zu sehr. Da sehe ich auch in letzter Zeit immer mit sich selbst auch gar nicht so wichtig.
Ja, total. Nee,
mein Gott, dann ist er.
Ja.
Einfach ein bisschen mit Humor und Selbsthumor. Ich echt, das manchmal echt.
Ja, ja, die Leute nehmen das alles so ernst, so doll ernst, dass man echt denkt, meine Güte, irgendwie ist es echt zu doll.
Ist zu doll im Moment, ja, genau. Jetzt unabhängig von Herkunft, aber gerade in unserem Land ist ja viel auch zu doll.
Ja.
Das nehmen wir die alle mal mit auf See. Du dich.
Ah, das ist ein schönes Bild, Anna. Darüber werde ich jetzt auch nochmal. Manchmal sage ich ja irgendwelche Bilder und bin dann selber so. Huh, das war aber ein gutes Bild. Schön.
Ja, genau. Ich habe das ergänzt um mein Zuhause. Also in meiner Vorstellung, du kannst dir einen anderen See vorstellen. Und dann, genau, das ist, ich finde auch, das ist ein sehr gelungenes Gespräch gewesen, Anastasia. Und genau das, was du gerade sagtest, das hatte Tiefe, aber es hatte auch Echtheit und das hatte beides. Es hatte beide Nuancen, dass wir sagen können, wir waren weltlich, aber auch ein bisschen spirituell, haben, glaube ich, beides bedient. Und ich danke dir für deine Einfachheit der Sprache und deine Art, Dinge zu erklären und dein Mut, bestimmte Dinge auch einfach so zu nennen, wie die verdammt nochmal sind. So.
Ja, danke, Anna. Danke. Guck mal, und das Gespräch war ganz anders als das erste.
Ja, total. Total anders.
Siehst du, alles macht Sinn.
Alles macht Sinn. Absolut. Ich wünsche dir auf jeden Fall. Spanien, darauf bin ich noch nicht eingegangen. Genau. Von mir aus können wir den See auch nach Spanien verlagern und sehen uns da irgendwann wieder vor deinem schicken Haus.
Oh, sehr das, gerne. Sehr, sehr gerne.
Das kriegen wir.
Ja.
Genau, ich wünsche dir alles Gute.
Vielen Dank. Zukunft. Danke.
Danke dir. Bis bald.
Ciao.
Am Ende dieser Folge habe ich einen Hinweis. Vielleicht ist es euch aufgefallen, dass wir in dieser Folge mit Anastasia nicht unbedingt in die Vergangenheit und in ihre sogenannten Krisen gereist sind. Das war der ausdrückliche Wunsch von Anastasia. Aus diesem Grund empfehle ich euch unbedingt das Buch, was Anastasia geschrieben hat, mit dem Titel Du bist in einer Krise? Herzlichen Glückwunsch, jetzt wird alles gut. Dieses Buch habe ich schon vor 3-4 Jahren gelesen. Da habe ich Anastasia zum ersten Mal auch entdeckt und habe Rotz und Wasser geheult. Das ist ein wirklich tolles, auch dramatisches, aber ein schönes, schönes und witziges gleichzeitig Buch. Das empfehle ich euch an dieser Stelle. Alles zu Anastasia findet ihr natürlich in den Shownotes. Sie hat eine eigene Website, Instagram, LinkedIn. Zu ihrem Programm findet ihr Links. Das verlinke ich euch alles. Und schaut euch bitte diese Frau an. Ich finde, in meinen Augen ist es ein großes, großes Vorbild für uns alle. Und nun geht's, wie gewohnt, in den Backstage-Bereich, in unser Vorgespräch.
Ja, ja, Familiensystem, Dynamiken. Ja, und das ist, weißt du, das ist auch eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt. Kann man dann überhaupt frei sein? Also kann man sich von dem Familiensystem lösen? Geht das überhaupt? Ich kenne diese Themen natürlich auch, ne? Und ich glaube, es ist eine Illusion. Ich glaube, man kann sich davon nicht komplett trennen.
Also auf der einsamen Insel können wir uns nicht vorstellen zu leben, genau. Und das, so sind wir auch nicht gemacht wie Menschen. Und letztendlich, genau, das sind dann auch die Käfige, die dann trotzdem da sind, auch wenn wir die anderen aufbrechen, unsere eigenen, ja, genau, kommen dann die der Familie oder die des Partners dann trotzdem, ja, irgendwie in dein Leben immer wieder, stimmt.
Ja, und die, weißt du, und die entscheiden sich ja selber dafür, das muss man auch sich erlauben zu denken, weißt du, also egal was sie erleben, die haben das ja selbst irgendwie
verursacht.
Verursacht, kreiert, angezogen, ja, was auch immer, ne? Das ist ja so. Und das heißt, die entscheiden sich dafür und ziehen uns in die Scheiße mit ein.
So, genau, ja.
Ich kenn das wirklich sehr, sehr gut. Also es ist echt.
Ja.
Ich hab immer das Gefühl oder die Einbildung, dass bei den deutschen Familien das weniger ist. Aber keine Ahnung.
Das, ich glaube, das dann nicht mal. Also mit Deutsch meinst du jetzt hier geborene Deutsche?
Ja,
oder
genau.
Meinst du,
ja, also ja, richtig, also, mhm, ja, halt so, ja, Deutsche halt, nicht.
Ja, verstehe.
Ne, nicht so Migrierte oder, ja. Mhm.
Ja gut, ich denke mal, genau, Familien mit unserer Herkunft haben dann noch andere Herausforderungen gehabt vor noch gar nicht so langer Zeit. Ich glaube, die Traumata liegen noch nicht so weit zurück wie bei den deutschen Familien. Die haben ja andere zu verarbeiten, aber die lagen ja eher in einer anderen Generation. Und unsere Generation, die ihre Traumata noch nicht verarbeitet haben, sind ja noch da und nehmen Einfluss auf unser Leben.
Ja, stimmt.
Tagtäglich.
Stimmt, ja, vielleicht, das habe ich so noch gar nicht gesehen, aber ja. Ja, ja, allein schon durch den Umzug, ne, da sind wir ja auch direkt mit betroffen und so. Ja,
ja. Ja. Und jetzt möchte ich natürlich gerne wissen, wie es dir geht. Wie geht's dir denn?
Ja, weißt du, das ist so witzig, weil bei mir gibt es auch in der Familie im Moment so Sachen, wo ich, also in der direkten Familie meiner Eltern, und dass ich dann so denke, meine Güte, also steige ich da jetzt mit ein, mache ich mit? Oder tue ich einfach so als, weißt du, so wie beim Osterfeuer, man guckt so einfach drauf und denkt so ab.
Irgendwann flammt es ab.
Ja, ne? Mal gucken, was da noch bleibt, so, weißt du.
Verstehe.
Das ist immer jeden Tag eigentlich so eine Entscheidung von, mache ich da jetzt mit oder ignoriere es einfach.
Das ist doch ein guter Tipp, auch für mich. Ich danke dir.
Ja.
Wir können manchmal aussteigen, auch wenn es nur für zwei, drei Stunden
ist. Ja, 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 genau.
Ja,
also das, ne, so, man muss sich halt ja, auch, wie ich meinte, ne, klar machen, dass deren Schicksal, deren Familie, also klar, du bist mit betroffen, aber irgendwie auch nicht. Du hast deine eigene Familie und
so ist das.
Ja, und das denke ich halt bei mir auch. Denkst du, ja, meine Güte, ihr habt erwachsene Kinder.
Mhm.
Was habe ich denn jetzt noch mit euch zu tun, so, ne?
So ist das.
Ja.
Ach, meine Liebe, ich freue mich, dass es dir gut geht und ja, dass du dich da nicht beeinflussen lässt von dem ganzen Quatsch.
Ich versuche
es. Ja, Osterfeuer ist ein gutes Bild. Ist ein gutes Bild, nehme ich mal mit. Vielen Dank.
Ja.
Die Baustelle ist scheinbar bei dir vor der Tür vorüber.
Nee, die ist nur leise.
Ach so, die ist leise. Okay. Super. Wunderbar. Anastasia, wir befinden uns gerade noch in einem sogenannten Backstage-Bereich. Da darfst du dich so ein bisschen reinfühlen und dir vorstellen, wie es riecht und wie es da aussieht. Und genau, was dir da geboten wird. Vielleicht eine Schale Erdbeeren. Oder was auch immer da du dir wünschst. Vielleicht auch ein spezielles Getränk. Und genau, meine erste Frage ist, womit stoßen wir an?
Jetzt ist ja noch früh, jetzt wäre Champagner ein bisschen zu früh. Aber ich wär bereit.
Ach ja, Geschmackssache.
Ja, eigentlich trinke ich gar nicht mehr so viel Alkohol, aber heute wäre so ein Tag, wenn ich im Backstage wäre. Ich glaube, heute würde ich einen Champagner trinken mit dir.
Ja, ne? Also, weißt du, so ja, bei einem halben Gläschen würde ich, glaube ich, auch mitmachen. Ach, weißt du. Ach, einfach.
Sehr
einfach
gut.
Machen und gar nicht so viel. Genau, auf die Wertewaage legen. Ja, genau. Wir stoßen mal ein Gläschen Champagner an, genau. Wir haben gerade schon die Familie kurz erwähnt. Wen hast du heute mitgebracht, über den du dich besonders freuen würdest, dass er oder sie oder vielleicht eine Gruppe im Publikum sitzen würde?
Ui, ich mag das ja eigentlich nicht so gerne, wenn Bekannte von mir im Publikum sind. Ne? Mhm. Am allerliebsten spreche ich vor Menschen, die ich nicht kenne.
Mhm.
Ich weiß nicht warum, aber ich denke, ich würde mich heute sehr über meine Freundin Annika freuen. Die gibt mir immer ein gutes Gefühl und eine Sicherheit, dass ich immer gute Sachen sage.
Ja. Schön. Ach, so eine Annika ist toll. Ja, da freue ich mich auf Annika. Ja, so wohlwollende Leute, ne, die dich da nicht nur an dir rumkritisieren, sondern wirklich auf die...
Genau.
Die guten Sachen sehen, das ist echt sehr wichtig. Ja, das ist ganz, ganz cool. Okay, ja, eine Frage, die jetzt noch ausbleiben würde, was denkst du, wie viele gekommen sind? Oder was wünschst du dir? Wie viele sind gekommen heute?
230.
Gut. Ja. Ja. Auch meine Wohlfühlzahl. Fühle ich mich auch wohl mit. Nehmen wir.
Yes. Klar.
So, bist du bereit für die große Bühne? Und jetzt. Yes. Ja. Wenn ja, dann kommt hier deine Anmoderation, liebe Anastasia.
Juhu, das war unser Vorgespräch aus dem Backstage. Schön, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Ja, genau du. Dich feiere ich gerade richtig. Wenn du magst, schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt@annas-stimme.de und erzähl mir gerne, wie dir diese Folge gefallen hat. Ich freue mich sehr auf unser nächstes Wiederhören in meinem Podcast Bühne frei für Menschen, die auf der Bühne ihres Lebens stehen. Deine Anna.